Ja, herzlich willkommen zur zweiten Keynote auf der FrostCon. Mein Name ist Harald Klewitz und ich darf den heutigen Redner vorstellen, Herr Andreas Reckert-Lobbe und Lotte, Entschuldigung.
Alles gut, Andreas reicht.
Und er ist zurzeit der Interimsgeschäftsführer des Zentrums für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung. Ein spannendes Projekt, noch nicht alt, von daher braucht man auch noch nicht schimpfen, dass was nicht geht, sondern wir haben die Hoffnung, dass was funktioniert. Und ich bin sehr gespannt darauf, was Sie uns heute zu diesem Thema erzählen werden. Sie sind im Moment auch noch Referent im Innenministerium, wenn ich das richtig gesehen habe. Von daher in einer Doppelrolle sozusagen.
Genau.
Also dann bin ich gespannt auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank. Ich habe ein paar Folien mitgebracht, die würde ich entsprechend einmal durchgehen, ein bisschen was dazu erzählen. Und ich würde vorschlagen, dass wir am Ende dann ein bisschen Fragemöglichkeiten noch schaffen. Also ich versuche so innerhalb von einer Dreiviertelstunde einmal durchzukommen, dass wir im Nachhinein noch ein bisschen Zeit zur Diskussion haben. Genau, Zentrum für digitale Souveränität, Abkürzung CENDIS. Wir als öffentlicher Dienst haben ja so ein bisschen die Spezifika, ist alles abkürzen zu wollen. Man ist mehrfach schon auf den Punkt gekommen, dass es in Richtung Marmeladenhersteller gehen könnte. Ist aber jetzt hier nicht der Fall, sondern wir haben da einen anderen Fokus eigentlich. Also, ich würde ganz kurz so ein bisschen darauf abzielen, was ist eigentlich das Ausgangsbild? Wo kommen wir eigentlich her? Wo wollen wir hin ein Stück weit? Dann zwei Projekte rausgreifen, nämlich einmal der souveräne Arbeitsplatz. Der war gestern auch schon auf der Tagesordnung. Ich habe es leider nicht geschafft, mir das anzugucken, weil ich gestern privat unterwegs war. Wird aber trotzdem versuchen, das ein oder andere, was ich in kritischen Stimmen mitgenommen habe, nochmal vorzustellen, dann auf Open Code eingehen und dann vor allen Dingen nachher, dass wir noch so ein bisschen auf den Ausblick eingehen. Genau. Also, um mal so ein bisschen das einzusortieren in die gesamtpolitische Lage. Wie die meisten von euch wissen, es gibt einen Koalitionsvertrag in der Bundesregierung, dass das Thema Open Source einen größten Stellenwert gewonnen hat. Es gibt Strategien, wo das Thema etwas höher gehangen wird mittlerweile. Es gibt Strategien der Länder, wo das Thema etwas höher gegangen wird. Also man merkt, dass auf verschiedensten Ebenen in der Verwaltung das Thema Open Source eine höhere Präsenz, eine höhere Wichtigkeit hat. Das ist aber natürlich erstmal die politische Willenserklärung. Da muss man jetzt gucken, wie kommt man von der politischen Willenserklärung auch zur operativen Umsetzung. Es gab vor einiger Zeit schon erste Initiativen dazu, da habe ich damals auch mitgewirkt. Es gab ein Eckpunktepapier und eine gemeinsame Strategie, die entwickelt worden ist zur Stärkung der digitalen Souveränität in Deutschland. Und da sind im Endeffekt drei zentrale Punkte herausgekommen, nämlich das eine ist das Thema Wechselmöglichkeit. Also ich muss die Chance haben, im Bereich der IT zwischen A und B wechseln zu können. In vielen Bereichen haben wir momentan gar keine Second Source, sondern sind nur an A gebunden. Wir haben die Herausforderung, dass wir keine Gestaltungsfähigkeit haben. Das hat verschiedene Rahmenbedingungen. Einmal, weil wir die Kompetenz teilweise nicht haben in der Verwaltung. B, aber auch, weil wir nicht die Chance haben, überhaupt mitspielen zu können. Weil natürlich in proprietären Softwareprodukten als Beispiel wir gar nicht mitgestalten können. Und natürlich ist der dritte Punkt aus dem Strategiepunktpapier herausgegangen. Wir möchten mehr Einfluss auf IT-Anbieter haben. Wie gewinne ich mehr Einfluss? Indem ich Alternativen habe. Weil wenn ich keine Alternative habe, ist meine Verhandlungsposition auch nicht die beste. Von daher sind das im Endeffekt so drei zentrale Punkte, die in dieser Strategie erarbeitet worden sind. Open Source ist ein Baustein natürlich, weil die Souveränitätsspanne ist relativ breit, also angefangen von seltenen Erden bis hin zu Software, bis zu Kompetenzen und Co. Und im Endeffekt das, was wir jetzt für uns und wo im Endeffekt die Idee des CENDIS heraus entstanden ist, war das Thema Alternativen schaffen. Also wie schaffen wir es wirklich, Alternativen mit der notwendigen Qualität bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen, damit wir auch eine andere Durchdringung in der Verwaltung kriegen. Weil nach meiner Auffassung haben wir momentan noch den Punkt, wir schaffen es nicht mehr, Open Source in die Verwaltung zu bekommen, weil die Lösungen nicht bedarfsgerecht sind. So, was heißt das bedarfsgerecht? Komme ich nachher nochmal zu, aber Dinge wie Barrierefreiheit zum Beispiel. Grundvoraussetzungen, um Open Source zu schaffen. Wir haben das Thema Kompetenzen, Ängste, Nöte, ein riesiger Punkt. Also das Thema, vertraue ich in diese Software? Wer entwickelt diese Software? Wer entwickelt die sie weiter? Alles Dinge, die dazu führen, dass wir eine zentrale Institution gebrauchen oder brauchen aus unserer Sicht, die wir dann als OSPO im ersten Schritt, allerdings auch mit weiteren Aufgaben zukünftig zur Verfügung stellen können. Also im Endeffekt ist dieser Begriffsdefinition Zentrum für digitale Souveränität, man hätte es auch OSPO nennen können im Step 1. Da wir aber mehr vorhaben, haben wir bewusst diesen Namen Zentrum für digitale Souveränität gewählt. Es soll aber in der ersten Phase erstmal das OSPO der deutschen Verwaltung werden. Und vielleicht nochmal, was genau ist eigentlich die Herausforderung, die wir uns kümmern wollen? Wir haben auf der einen Seite Verwaltungsstrukturen, die öffentliche Hand auf verschiedenen Ebenen, sei es Bund, Länder, Kommunal. Wir haben Ressorthoheit, das heißt also die einzelnen Bundesministerien haben auch ihre jeweilige Ressorthoheit. Es gibt zwar immer die Möglichkeit der Entscheidungskompetenzen, Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass Olaf Scholz davon mal Gebrauch gemacht hat, aber es passiert halt nicht regelmäßig, sondern die Ressorthoheit ist etwas, was die jeweiligen Bundesressorts für sich haben. Wir haben Länder, Föderalismusstrukturen, wir haben kommunale Selbstverwaltung, das heißt also wir haben verschiedenste Ebenen, die im Endeffekt auf der einen Seite die Verwaltung abbilden, auf der anderen Seite aber auch dem Open-Source-Ökosystem entgegenstehen. Und wie schaffen wir es im Endeffekt auch hier, eine gemeinsame Interaktion hinzukriegen? Also wirklich einen zentralen Punkt zu haben, Dinge miteinander zu verbinden und zusammen in eine Richtung zu schieben. Und das ist im Endeffekt der Punkt, wo wir sagen, wenn wir Dinge verändern wollen in der Verwaltung, brauchen wir dafür eine zentrale Institution, die sich dafür Sorge trägt, dass wir hier eine Verbindung schaffen. Und man kann das versuchen mit einem Ministerium, man kann das versuchen mit einem IT-Dienstleister. Die Herausforderung besteht eigentlich darin, dass wir verwaltungsübergreifend agieren müssen. Das heißt also, das ist vorhin schon in der Vorgespräch kurz angemerkt worden, jetzt baut der Bund wieder irgendwas Neues da. Es ist vor allen Dingen die Idee mit dieser GmbH, die wir hier aufgesetzt haben, die die Trägerschaft kriegen soll, also die Gesellschafter dieser GmbH sollen Bund und die Länder sein, also im Endeffekt eine Bund-Länder-GmbH, wo wir dann durch entsprechend in den Beitritt einer GAF Digital, also einer Genossenschaft, wo die kommunalen IT-Dienstleister drin sind, nachher wirklich eine Durchgängigkeit hinkriegen, Bund-Länder kommunal übergreifend. Ich will jetzt hier keinen Vortrag zu Verfassungsrecht halten, kann ich auch gar nicht, weil ich kein Jurist bin. Aber wir müssen halt gucken, Verwaltungsdigitalisierung funktioniert nur Ende zu Ende. Und deswegen brauchen wir einen zentralen Punkt, der sich darum kümmert, verwaltungsübergreifend mit dem Thema umzugehen und zu gucken, wo brauchen wir Alternativen? Welche Abhängigkeiten haben wir? Wie schaffen wir es, diese Abhängigkeiten entsprechend noch umzusetzen? Und deswegen, diese zentrale Institution, können wir nachher gerne nochmal drüber diskutieren, wenn Sie das anders sehen. Aber das ist die Idee dahinter, warum wir diese zentrale Institution gegründet haben. Das vielleicht noch dazu. Letztes Jahr im Dezember ist formell diese GmbH gegründet worden. Und wir werden jetzt gucken, dass wir Stück für Stück uns erweitern im Sinne von Gesellschaftern. Aktuell ist der Bund nur Gesellschafter. Und Thüringen und Schleswig-Holstein sind die ersten Länder, die jetzt auch Gesellschafter werden wollen. NRW ist in der Diskussion, Niedersachsen. Es werden jetzt der Reihe nach also mehrere Länder dazukommen. Das vielleicht nochmal so zum anfänglichen Punkt. Und nochmal zur Erläuterung. Warum bedarf es einer zentralen Institution? Ich habe in meinen vorherigen Aufgabenbereichen, war das Thema Digitalfunk, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, da gab es damals die Aktion, dass die Polizeien der Länder angefangen haben, Messenger für sich zu entfinden und zu nutzen. Letztendlich gab es nachher 15 verschiedene Messenger bei 16 Landespolizeien plus der Bundespolizei, die alle nicht interoperabel miteinander waren. Und dann hat man an der Einsatzstelle das genutzt, was irgendwie alle auf dem Handy hatten, was irgendwie nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit war. Was wir im Endeffekt versuchen wollen, ist hier Dinge zu bündeln und zu sagen, Leute, wenn wir als Verwaltung den Bedarf an Messengern haben, und den haben wir, dann lass uns doch überlegen, wie können wir so etwas zentral koordinieren. Das heißt nicht, dass nachher jeder den gleichen Messenger nutzen muss. Aber lass uns doch gucken, wenn wir das Thema Standardisierung, Schnittstellen betreffen, dass wir hier eine einheitliche Vorgabe machen und nicht jeder macht wieder seins, sondern wirklich gucken, wie schaffen wir es, einmal auf der technischen Ebene Kompetenzen zu bündeln, aber auch auf der fachlichen Ebene Kompetenzen zu bündeln. Weil Fachkräftemangel, brauche ich auch keinem erklären, dass da gewisse Herausforderungen vor uns stehen oder jetzt schon da sind. Wie kriegen wir Dinge gemeinsam aufgesetzt und kommen nicht dazu nachher, dass 15, 16 verschiedene Bundesländer plus verschiedene Bundesinstitutionen, ich nenne es mal nachher, einen Haufen von verschiedenen Messengern entwickeln, die alle nicht so richtig gut sind und wir im Endeffekt kein Stück weiterkommen, sondern eher zu überlegen, wie können wir Dinge, Kompetenzen, Ressourcen bündeln, zusammenlegen, um dann nachher auch ein gutes Produkt, eine gute Alternative zu bekommen, damit wir nicht nachher wieder in den Abhängigkeiten von dem einen oder anderen großen Hyperscaler hängen. Das ist so ein bisschen eins der Ideen, warum wir auch sagen, wir müssen hier Dinge zusammenführen, zentralisieren und dann nachher auch zur Verfügung stellen. Wie wir das nachher zur Verfügung stellen wollen, da komme ich nachher nochmal im Bereich Open Code zu. Wie haben wir dazu entsprechend unsere Plattform überlegt? Vielleicht mal nochmal zu dem Thema, welche Aufgaben soll das CENDIS eigentlich erledigen? Was ist eigentlich so das, was wir als Bedarf sehen? Was muss eigentlich passieren? Auf der einen Seite müssen wir natürlich feststellen, was wollen wir uns eigentlich kümmern? Also was sind die größten Abhängigkeiten, beispielsweise Arbeitsplatzumgebung? Worum müssen wir uns im Endeffekt vorrangig jetzt gerade kümmern? Wir werden sicherlich andere Aspekte noch irgendwann bekommen, wie das Thema Netzwerkabhängigkeiten, Netzwerktechnologien, Herstellerabhängigkeiten. Sie kennen die Diskussion im 5G-Bereich zum Beispiel. Jetzt geht es aber darum, erste Roadmap ist im Endeffekt das Thema Arbeitsplatzumgebung. Wie schaffen wir es, eine Alternative zu schaffen, um im Bereich der Verwaltung wirklich was anderes zu bekommen? Dann müssen wir uns einbringen im Bereich der Guidelines. Also es gibt solche Dinge, wie ich weiß nicht, wer von Ihnen EVBIT kennt. Das ist im Endeffekt eine Vergaberichtlinie. sich Unterstützung, wie komme ich zu Software? Wie kann ich Software ausschreiben? Wie kann ich die entsprechend für mich nutzbar machen? Da müssen wir zum Beispiel rein und erklären, was ist eigentlich Open Source? Wie funktioniert Open Source? Wie kann ich Open Source abrufen? Wie kann ich Open Source vernünftig für mich, also aus Sicht der Beschaffung vor allen Dingen, aus Sicht der Beschaffung klar machen, wo kommen wir da hin? Das ist so ein schmaler Grad zum Thema Beratung, was der nächste Punkt ist, aber das ist ein Schwerpunkt zum Beispiel. Zweiter Schwerpunkt ist das Thema ganze Standardisierungsbemühungen. Sie wissen vielleicht, dass, ich sag mal, also ich kann jetzt aus BMI-Sicht reden, wir als Ministerium sitzen ziemlich oben im Glockenturm, wir haben im Endeffekt nur unsere Arbeitsplatzumgebung und müssen nichts machen, haben keinen direkten Kundenkontakt zum Bürger. Der Großteil der Verwaltungsarbeit, der Verwaltungsdigitalisierung passiert aber in den Kommunen. Und die Kommunen haben ihre Fachanwendungen, sei es eine Hundesteuer oder sonst irgendwas, Friedhofsverwaltungssoftware. Und die müssen entsprechend auch standardisiert angedockt werden an so eine Arbeitsplatzumgebung, also in den Arbeitsplatz integriert werden. Und darum muss sich jemand kümmern. Es muss sich jemand darum kümmern, dass wir die vorhandenen Strukturen, die sehr Microsoft-lastig sind, aufbrechen und hier über standardisierte Schnittstellen dafür Sorge tragen, dass wir auch andere Fachanwendungen anbieten können. Das Ganze muss halt untermauert werden mit einer Beratung. Ich muss den Leuten erklären, welche Lizenzen gibt es überhaupt, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Lizenzen, wie komme ich überhaupt an Service. Ein Großteil der Verwaltungsdigitalisierung läuft über die IT-Dienstleister von Bund und Ländern. Die sind es gewohnt, Enterprise Agreements zu haben, also wie komme ich wirklich entsprechend an meinen Service. Man könnte sagen, dass die Verwaltung immer jemanden braucht, der Schuld hat, wenn man das nicht selber ist nachher. Und deswegen braucht man so eine Art und Weise, wie man Verträge hat. Und da muss man den Leuten auch erklären, wie kommt man da überhaupt dran? Also was sind die Rechtskonstrukte? Wie komme ich an ein entsprechendes Agreement? Und damit auch so ein bisschen die Angst den Leuten zu nehmen, Open Source, das haben drei Leute im Keller mal entwickelt, aber da steht kein Unternehmen dahinter. Also wenn ich samstags nachts um drei Service brauche, wer hilft mir dann? Da ist sicherlich ein großer Schwerpunkt, wo wir mit Zendesk rein müssen und müssen dort übergreifend was machen. Vierter Schwerpunkt ist im Endeffekt, das erkläre ich nach am Beispiel des souveränen Arbeitsplatzes nochmal, das Thema Co-Entwicklung. Also wie schaffen wir es, den Bedarf, den wir haben, in Produkte umzumünzen und diese Produkte gemeinsam zu entwickeln? Das heißt nicht, dass wir mit Zendesk die Idee haben, uns, ich sag mal despektierlich, 100 Entwickler in den Keller sperren, die dann für uns etwas programmieren, sondern die Überlegung ist eher, ich mache es mal am Ox-Beispiel fest, Ox konnte bis jetzt kein Gruppenpostfach. So, die Verwaltung lebt aber mit Gruppenpostfächern. Die braucht Gruppenpostfächer als E-Mail-Account, sonst funktioniert sie nicht. Deswegen waren wir entsprechend mit Ox im Gespräch, haben entsprechend beauftragt, Ox hat das entwickelt, hat es Open Source gestellt, aber die Verwaltung kann jetzt Ox nutzen, weil Ox hat Gruppenpostfächer. Solche Art der Entwicklung müssen wir tun, müssen wir machen, damit wir den Bedarf der Verwaltung dort einkippen. Und so wollen wir auch agieren. Also weniger als der zentrale Punkt, der dafür sorgt, dass er alles selber entwickelt, sondern wie schaffen wir es gemeinsam mitnehmen, ich nenne es mal national oder vor allem europäischen Open Source Ökosystem, gemeinsam Software dahin zu erbringen, gemeinsam unseren Bedarf dort reinzukippen und damit entsprechend die Verwaltung auch ein Stück weit voranzutreiben. Ich glaube, Community Engagement brauche ich Ihnen nicht erklären, was wir da vorhaben, was wir machen müssen. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir auf der einen Seite dem Open Source Ökosystem erklären, was will die Verwaltung eigentlich, und auch erklären, warum will die Verwaltung gewisse Dinge. Weil wenn man nicht aus der Verwaltung kommt, versteht man gewisse Dinge vielleicht auch nicht. Sind auch nach 15 Jahren in der Verwaltung noch schwer zu verstehen, muss ich fairerweise sagen. Aber es ist einfach da. Und jetzt zu sagen, von heute auf morgen, ihr müsst euch alle ändern, weil ich es anders haben will, ist schwierig. Sondern eher zu überlegen, wie kriegt man einen Kompromiss hin, wie kann man gemeinsam in eine Richtung gehen. Schönes Beispiel, das Thema Barrierefreiheit. Wenn ich in der Verwaltung etwas einsetze, muss es barrierefrei sein. So. Dann kann man sich jetzt überlegen, wie kommt man dazu? Man kann natürlich einfach sagen mit dem Hammer, ihr müsst jetzt barrierefrei sein. Oder man kann sagen, okay, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie können wir sowas hinbekommen. Auch bewusst mit dem Open-Source-Ökosystem. So, wir müssen das Ganze vermarkten, wir müssen Aufklärungsarbeit leisten, wir müssen Events organisieren. Ich mache das immer an einem Punkt klar, der ist, glaube ich, nachvollziehbar. Es gibt viele Leute in der Verwaltung, die denken, man muss bei Open-Source im Bereich der Bestellung einfach nur einen Haken setzen, dann ist es fertig, dann ist es halt Open-Source. So, alles schick, alles gut. Das ist nicht der Fall, wie Sie alle wissen. So, und deswegen muss man auch so ein bisschen erklären nochmal dieses Thema, was ist wichtig dabei? Wie ist dieses Thema Nachnutzung relevant? Wie kommen wir da überhaupt zu einer Nachnutzung? Wie ist das ganze Thema auch vor allem für euch im Bereich der Nachhaltigkeit, also als Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt? Dieses Thema Nachhaltigkeit betrifft uns alle immer mehr mittlerweile, auch richtigerweise immer mehr. Und auch das sollte man, glaube ich, nochmal den Leuten klar machen. Es macht keinen Sinn, dass 11.000 Kommunen alleine eine Hundesteuer entwickeln. Weil die Hunde sind meistens ziemlich identisch und die steuerlichen Rahmenbedingungen auch. Also muss man sich überlegen, wie kriegt man das gemeinsam hin. Internationale Kooperation. wir machen das schon so ein bisschen, ich sage mal eher aus der Schicht der Ministerialebene. Wir haben eine Vereinbarung mit Österreich aufgesetzt, wo wir gemeinsam am souveränen Arbeitsplatz arbeiten wollen. Wir machen jetzt Vereinbarungen mit Frankreich, mit den Tschechen sind wir dabei, wir haben mit den Schweden mehrere Gespräche geführt. Also wir versuchen so ein bisschen auch bewusst diesen europäischen Ansatz zu verfolgen, bis hin zu, wo wir letztens große Termine hatten, war bei der UN, weil auch die UN Open Source mehr fokussieren möchte, mehr nutzbar machen möchte. Allerdings weniger mit dem Souveränitätsgedanken dahinter, sondern eher, wie schaffe ich eventuell in gewissen Staaten, wo momentan andere große Mächte versuchen, sich eher breit zu machen, denen eine Alternative zu bieten, auch im digitalen Bereich, damit sie nicht abhängig werden, wo sie vielleicht jetzt schon die eine oder andere Straße gebaut bekommen haben von beispielsweise China oder sowas. Also auch das ist etwas, was wir angehen wollen, damit wir bewusst dieses Ökosystem, was wir einfach brauchen, europäisch auch aufsetzen. So, und das Letzte ist im Endeffekt das Thema Open Source Plattform, Open Code, da komme ich gleich nochmal zu und erkläre da ein bisschen was zu, was wir da genau gemacht haben. Dann gehen wir mal konkret in diesen souveränen Arbeitsplatz rein. Ich weiß, dass das gestern schon mal kurz Thema war. Ich versuche das nochmal anzuschneiden, was ich an Fragen mitgekriegt habe. Also nochmal von der Grundidee her. Die Grundüberlegung ist, wir wollen eine Alternative zur Microsoft Office 365-Umgebung haben. Also einen client-unabhängigen Arbeitsplatz, der entsprechend browserbasiert ist. So. Wir haben dazu geguckt, was gibt es eigentlich auf dem Markt? Wer hat schon etwas erstellt? Welche Optionen haben wir eigentlich? Haben dann entsprechend festgestellt, dass beispielsweise eine Dataport hier schon etwas gebaut hat mit Phoenix. Kommen gleich nochmal so ein bisschen auf den Unterschied. Und haben gesagt, das ist die Codebasis, auf der fangen wir jetzt an und versuchen es weiterzuentwickeln. Wichtig ist, glaube ich, dass Sie alle wissen, dass wir im Bereich Tabellenkalkulation und im Bereich Textverarbeitung und Videokonferenz und so weiter und so fort, da gibt es Produkte, die Sie tagtäglich alle miteinander nutzen. Die Herausforderung besteht eigentlich eher darin, diese vorhandenen Produkte zu nutzen, zu gucken, sind die schon genau da, wo unser Bedarf ist? Hier kann ich das Ox-Beispiel jetzt wieder bringen mit der Gruppenpostfächern. Oder wie schaffen wir es auch, diese verschiedenen Dinge zu integrieren, sodass ich eine Oberfläche habe zum Nutzer? Weil auch, wenn ich persönlich der Überzeugung bin, dass man irgendwann in ein paar Jahren sicherlich mit Apps und so weiter und so fort alles regeln kann, aber wenn ich der öffentlichen Verwaltung eine Alternative bieten will, muss ich sie da abholen, wo sie gerade stehen. Und die ist quasi eine integrierte Oberfläche. Von heute auf morgen denen zu sagen, das ist jetzt ein neuer Arbeitsplatz, das sieht ganz anders aus und der ist ganz was Neues und du musst jetzt hier anders agieren, wird nicht funktionieren. Weil eine Veränderung kriegen wir nur dann hin, wenn wir über alle Verwaltungsschichten hinweg eine große Akzeptanz finden. Und mir hat mehrfach ein Staatssekretär gesagt, sein Superuser ist seine Sekretärin oder sein Sekretär, also sein Vorzimmer. Wenn die damit nicht umgehen können und die sind technisch in der Regel nicht die Affinsten, dann haben wir verloren. Und deswegen brauchen wir eine gute Usability mit einer vernünftigen Integration, dass man direkt aus dem Outlook heraus, aus der Outlook-Alternative im Idealfall, eine Videokonferenz aufmacht, einen Termin organisiert, dass das voll integriert ist. Weil wenn wir es nicht voll integrieren, werden wir scheitern. Das ist die feste Überzeugung, die ich habe. Und mir hat bis jetzt auch keiner das Gegenteil beweisen können, so ein bisschen, weil ich glaube wirklich, wir müssen eine gute Alternative hinbekommen, die eine vernünftige User Experience hat. Wenn wir nicht ein vernünftiges Look and Feel haben, werden wir scheitern. Was wir allerdings auch nicht machen sollten, ist zu versuchen, Office 365 zu kopieren, weil dann werden wir auch scheitern. Sondern eher zu gucken, was ist das, was wir wirklich brauchen. Und wenn ich mit Finanzverwaltung zum Beispiel interagiere, weiß ich, die haben eine andere Anforderung, eine Art und Weise Tabellenkalkulation. Aber ich würde mal sagen, 99,9% der deutschen Verwaltung brauchen nicht alle Funktionalitäten, die eine Excel abbildet. Sondern die brauchen davon vielleicht 5-10%, wenn überhaupt. Und da kann ich halt ansetzen und muss auch ansetzen, was ist der Bedarf, den ich wirklich brauche. So. Also das ist das Zielbild, Integration, verschiedene Teile, nicht komplett was neu entwickeln, sondern im Endeffekt brauchen wir nur, was wir neu entwickeln müssen, ist der Glue zwischen den beiden, zwischen den einzelnen Puzzleteilen. Also vorhandene Produkte nehmen, vielleicht 5%, 10% oben drauflegen, was ist der Bedarf der öffentlichen Verwaltung, wenn ich es für die Bundeswehr brauche, muss ich den Hintergrundcamouflage machen, keine Ahnung. Aber sowas halt machen und vorantreiben, wichtig ist die Gesamtintegration. Dass ich nachher wirklich aus Sicht des Nutzers eine Sicht habe. So, jetzt mal ganz kurz auf das, was ich von gestern gehört habe. Da gab es auch Abfragen der FSFE. Projekt Phoenix, souveräner Arbeitsplatz. Beziehungsweise, Klammer auf, Open Desk, so wie wir es jetzt nennen wollen, aber noch nicht wirklich nach außen richtig kommunizieren, wobei es in der Presse überall schon steht. Es ist so, dass wir im Endeffekt gesagt haben damals, was ist die Codebasis, worauf setzen wir eigentlich auf? Was ist da? Wir wollen ja nicht auf der grünen Wiese anfangen. Deswegen haben wir geguckt, was ist das, was wir mit Phoenix, mit Dataport haben und haben dann in den Prozess festgestellt, der letztes Jahr ja begonnen hat okay, wo wir eigentlich hin müssen, ist weniger von dem, ich sag mal, Customizing des Phoenix Suite hin zu einem wirklichen Open-Source-basierten Arbeitsplatz, einem Software-Stack, einer Referenzimplementierung, die dann von allen weiterverwendet werden kann und dann meinetwegen auch von der Bundeswehr customized werden kann mit Camouflagen-Hintergrund zum Beispiel. Das kann ja dann passieren. Aber was wir brauchen, ist ein Software-Stack auf einer Architektur, auf die wir uns committen, weil, und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um überhaupt nachher erfolgreich zu sein, wir müssen das Ganze in ein Gesamtsystem hier einbetten. Wir müssen dafür sorgen, dass es nachher barrierefrei ist. Wir müssen dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen Fachanwendungen andocken können. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt mit der Hundesteuer und anderen Herausforderungen, die da vorne sind. Die müssen einfach von den Schnittstellen, von den APIs her so konfiguriert werden, dass sie wirklich nutzbar sind. Und von der Hierarchie ist es jetzt mehr oder weniger so, der souveräne Arbeitsplatz ist der Nukleus, der souveräne Arbeitsplatz, Schrägstrich Open Desk, liegt auf Open Code als Software ab. Da sind wir momentan noch nicht. Momentan liegt erstmal nur der Code da ab. Wir werden jetzt gucken, dass wir entsprechend da auch Building-Skripte ablegen und entsprechende Container ablegen, sodass es möglichst einfach ist, ihn zu betreiben. Und dann kann eine Dataport oder eine BWI oder eine Common oder sonst irgendwer, irgendeine öffentliche Hand oder irgendeine Kommune oder auch natürlich jede Privatperson, was ist Open Source, es selber für sich nochmal customizen und veredeln, wenn sie es wollen. Aber wir brauchen einen Nukleus. Und deswegen angefangen mit Dataport Phoenix, im Endeffekt überholt und gesagt, okay, wir sitzen jetzt oben drüber, wir machen die Referenzimplementierung. Das machen wir auch jetzt schon. Es gibt ein Architekturboard, wo das BSI dabei ist. Verschiedenste IT-Dienstleister neben Dataport, verschiedenste Hersteller mit dabei sind aus dem Open-Source-Bereich und das jetzt gemeinsam aufsetzen. Das vielleicht nochmal so zu der Gesamteinordnung Phoenix und Dataport und BMI. Wichtig war uns einfach auch, dass die Dinge möglichst schnell Open-Source gestellt werden. Weil was wir nicht brauchen, ist noch wieder ein Fork. Das bringt keinem was, sondern die Dinge müssen Open-Source gestellt werden, da müssen wir darüber diskutieren, müssen gucken, was gut und was schlecht ist, das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Weil all diese Punkte, die wir jetzt hier haben, wo wir hinwollen, da sind wir noch nicht in allen Bereichen zu 100% da. Aber wir müssen einfach mal anfangen. Und Verwaltung krankt halt schon aus meiner Sicht regelmäßig daran, dass wir die 120% Lösung haben wollen, bevorher machen wir gar nichts. Beziehungsweise andererseits, wir schreiben erstmal 800 Seiten Leistungsbeschreibung auf und versuchen ihn abzuarbeiten und wundern uns dann, dass wir nach 5 Jahren die Leistungsbeschreibung abgearbeitet haben, aber der Markt sich ganz anders entwickelt hat. Also was wir bewusst versuchen, ist hier ein bisschen mehr Agilität reinzukriegen, über verschiedene Releases zu agieren und wirklich dann auch die Software nutzbar zu machen mit dem ganz klaren Anspruch, es ist noch nicht alles perfekt, aber wenn wir etwas für den Nutzer bedarfsgerecht erstellen müssen, ist es, glaube ich, schneller, den Nutzer etwas hinzustellen, zu sagen, guck dir das mal an, das machen wir jetzt schon mit verschiedenen Nutzern, guck, was ist gut, was ist schlecht, dann passen wir es an, weil das können wir, weil das Open-Source-Software ist und dann machen wir das nächste Release und weniger mit, wir schreiben seitenlang auf, was wir brauchen. Ich mache mal dieses schöne Beispiel, ich weiß es vom Militär so ein bisschen, wenn die den Lebenszyklus von einer Beschaffung eines Panzers haben, dann dauert das 15 Jahre. Wenn die am zweiten Tag aufschreiben, ich brauche Windows 95, kriegen sie nach 15 Jahren dann Panzer mit Windows 95 drauf. Und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgerecht. Von daher müssen wir uns überlegen, wie können wir das anders machen. Wichtig ist uns bei der Gesamtarchitektur, dass wir das halt wirklich so modular machen wie irgendwie möglich. Weil wir wollen ja nicht nur, also das Thema Souveränität ist sicherlich wichtig und Unabhängigkeit. Ich will aber auch Innovationsfähigkeit bekommen und will gucken, wie kann ich Projekte austauschen? Wie kann ich beispielsweise feststellen, dass unsere jetzige Konfiguration, wenn wir eine Jitsi-Videokonferenz reinnehmen, ist das noch der richtige Weg? Oder gibt es nicht andere Produkte, BigBlueButton, OpenTalk oder wie auch immer etwas, die ich besser integrieren könnte, weil sie besser sind? Dann muss ich in der Lage sein, das auch zu integrieren. Bis hin zu dem Punkt, ich muss auch, wenn ich eine Verbreitung haben möchte und einen Software-Stack haben möchte, erschaffen, dass nachher die Südländer beispielsweise BigBlueButton nehmen können, die Nordländer aus Prinzip Jitsi oder umgekehrt, weil es einfach aus Prinzip immer so ist. Das hat in politischen Sphären nicht immer unbedingt einen technischen Hintergrund, sondern das ist manchmal einfach nur, wenn die das so machen, dann machen wir es andersrum. Das ist ja auch okay, können sie auch so machen. Nur wir müssen diese Modularität haben, wir müssen austauschbar haben. Deswegen ist das Thema Architektur massiv wichtig und das Thema natürlich dann auch standardisierte Schnittstellen massiv wichtig. Ich hatte vorhin dieses Thema mit dem Messenger angebaut. Wir setzen momentan auf Matrix, nicht nur, weil wir Matrix als Messenger gut finden, sondern vor allem das Protokoll für uns wichtig ist. Es gibt aber andere Initiativen im Bund, die beispielsweise Wire gerade einsetzen. Und dann muss ich ja dafür Sorge tragen, dass ich über ein Bridging in der Lage bin, Dinge austauschbar zu gestalten. Und das ist das, was natürlich architekturell eine gewisse Herausforderung ist. Sollte es zwar eigentlich nicht, weil alles eigentlich offene Standards sein sollten und offene Schnittstellen sein sollten. Letztendlich muss man im Detail dann immer gucken, dass man es hinkriegt. Das machen wir jetzt aber gerade und da setzen wir halt viel Energie rein, dass wir wirklich dahin kommen, nachher austauschbare Komponenten zu haben. Bis zu dem Punkt, Wir haben jetzt bei uns im Projekt, docken wir andere Dinge an, wie ein Open Project zum Beispiel. Und ich weiß zum Beispiel, dass es sicherlich viele in der Verwaltung gibt, die Open Project, also ein Projektmanagement-Tool brauchen. Die Standardfinanzverwaltung beispielsweise arbeitet wenig in Projektstrukturen, von daher brauchen die das vielleicht etwas weniger. Ich will ihnen nichts unterstellen, aber vom Gefühl her, glaube ich, machen die weniger Projekte. Und da muss man einfach auch gucken, was stelle ich dem jeweiligen Nutzer zur Verfügung und komme damit auch in ein bedarfsgerechtes Tool, was dann in der Hoffnung nachher auch bedarfsgerecht nur abgerechnet wird. Also auch im preislichen Segment interessant wird, weil, das muss man glaube ich auch immer wieder vorwegstellen, ja, Souveränität ist wichtig und um Souveränität wollen wir uns kümmern und Austauschbarkeit. Aber ich glaube auch, dass man nachher in den Punkt kommen muss, dass auf unterschiedlichen Ebenen der Verwaltung wir nicht immer nur mit dem Souveränitätsargument Veränderung herbeiführen können, sondern auch mit einem preislichen Segment kommen müssen. Weil wenn eine Kommune nachher entscheiden muss, habe ich einen souveränen Arbeitsplatz oder 5 Kita-Plätze mehr, dann kann auch mal das Pendel in Richtung Kita-Plätze ausschwingen, was vollkommen auch nachvollziehbar ist. Und da müssen wir auch in den Bereich kommen nachher, wenn eine Kommunalverwaltung beispielsweise etwas nutzen möchte, wir etwas anbieten möchten, müssen wir auch in einem preislich interessanten Bereich nachher sein. Das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, weil das ist immer so ein bisschen die Diskussion, wie teuer wird denn das nachher? Natürlich geht es nicht darum, hier Geld zu sparen, aber es kann auch nicht zu dem Punkt kommen, dass wir nachher 3-mal so viel für eine Open-Source-Lösung bezahlen wie für Office 365, dann werden wir auch nichts verändern und keine Durchdringung im Markt bekommen. Wo spiegeln wir das Ganze und wo versuchen wir, dass möglichst viele darauf Zugriff haben? Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, mit Open Code, also quasi eine eigene Open Source Plattform zur Verfügung zu stellen. Warum haben wir das gemacht? Ich sage immer, der Hauptgrund, warum wir das gemacht haben, ist das Thema Vertrauen. Wie schaffe ich es, Vertrauen in Open Source Software zu schaffen? Das ist für Sie hier alle vielleicht irgendwie, ist doch klar, ist doch offen, kann ich hier reingucken, ist doch besseres Vertrauen kann ich doch gar nicht haben. Ja, aus Verwaltungssicht ist das eher, wir hatten das programmiert, kann ich hier nachts um 3 Uhr anrufen, wer ist denn schuld, wenn was nicht geht und so weiter und so fort. Und da einfach zu sagen, Leute, es gibt einen Ort, wo wir gemeinsam an Software arbeiten können, wo wir auch diese lizenzrechtlichen Fragestellungen, die rechtlichen Fragestellungen vernünftig darstellen können. Ich selbst habe mir nie träumen lassen, ein Rechtsgutachten über fast 250 Seiten schreiben lassen zu müssen, um überhaupt zu erklären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen bei Open Source vorherrschen und was im Vergaberecht, europäisches Vergaberecht, was im lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen möglich ist, was nicht möglich ist. Alles Dinge, die wir brauchen, um dann der öffentlichen Verwaltung auch die Möglichkeit zu schaffen, okay, ich kann dieses Produkt nehmen, weil es lizenzrechtlich in dem und dem Rahmen ist. Das sind, ich sag mal, die guten Lizenzen, das sind die vielleicht nicht so guten Lizenzen. Wir schaffen es damit entsprechend auch einen Raum zu schaffen, wo klar ist, wenn ich dort etwas ablege, muss es entsprechend dokumentiert sein und so weiter und so fort. Also die Motivation dieser GitLab-Instanz war es wirklich, einen Ort zu schaffen, wo A, Verwaltung interagieren kann, zusammenarbeiten kann. Ich hatte vorhin dieses Hundesteuerbeispiel gebracht, dass nicht 11.000 Leute das einzeln machen. Na klar, kann ich das auch jetzt auf der aktuellen GitHub-Instanz machen. Die Frage ist nur, wie schaffe ich Vertrauen da rein? Was sind die richtigen Lizenzen? Was sind die vielleicht nicht so guten Lizenzen? Was mit der Dokumentation? Wer ist der Ansprechpartner? Und wirklich da einen Ort zu schaffen, wo wir gemeinsam interagieren können. Das haben wir halt aufgesetzt. Auch mit dem Anspruch, wir fangen jetzt erstmal an, wir gucken, wie es weitergeht. Wir sind gerade in der Weiterentwicklung auch drin. Wir machen gerade verschiedenste Dinge im Bereich IT-Security mit dem Fraunhofer Fokus zusammen, mit dem BSI zusammen. Wie können wir automatisiert den Code testen und überprüfen, um halt so ein bisschen mehr Vertrauen zu schaffen, ein bisschen mehr Rahmenbedingungen zu schaffen. Wie kann man sowas nachher für sich wirklich gut nutzen? Ich denke, wir haben mit den aktuell 2000 Nutzern und den über 600 Projekten schon relativ viel geschafft im letzten Jahr, mehr oder weniger, wo es wirklich live gegangen ist. Natürlich ist das noch ausbaufähig nach oben und natürlich wollen wir uns auch nicht abgrenzen, dass wir nichts mehr von GitHub nehmen wollen, sondern da auch eine Interaktion haben. Aber einen Ort zu schaffen, wo wir als Verwaltung gemeinsam interagieren können und auch gewisse Sachen können, okay, das ist jetzt unser Rechtsrahmen, das ist für uns relevant, das ist für uns nicht relevant. Damit auch entsprechend einen Ort schaffen, wo wir gemeinsam investieren können. Das ist, glaube ich, relativ wichtig und das wird auch nach meiner Auffassung zumindest relativ gut angenommen. Inhaltlich sind es im Endeffekt die 4 großen Blöcke, die wir haben. Wir wollen einmal informieren, also ein FAQ. Was ist Open Source? Was sind lizenzrechtliche Rahmenbedingungen? Wie kann ich entsprechend Zusammenarbeit aufbauen? Und so weiter und so fort. Also das sind alles eine große FAQ-Liste, die wir im Endeffekt aufgrund der Vielzahl der Gespräche, die wir durchgeführt haben, mit verschiedensten Beteiligten erläutert haben. Wenn Sie sich das durchlesen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, ja, war mir vorher schon klar. Es ist aber, glaube ich, nicht für alle immer klar. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Informationen auch für alle zu teilen. Dann müssen wir gucken, dass wir mal ein Softwareverzeichnis auch Dinge präsentieren, so eine Art digitale Schaufenster haben, um zu sagen, was ist denn schon da? Also wenn jetzt schon 3 Kommunen eine Friedhofssoftware gebaut haben, dann könnte man die doch wiederverwenden. Dann müssen doch nicht noch 11.000 andere auch eine Friedhofssoftware bauen. Oder in anderen Bereichen gibt da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Software. Aber wir haben einfach einen riesen Anwendungsbereich von Fachanwendungen. Und da dazu zu kommen, dass diese auch wirklich präsent sind, wiederverwendet werden, dafür muss man gucken, dass man das irgendwie hinbekommt. Dann Diskussion. Wir kriegen mit, dass diese Möglichkeit der Plattform massiv genutzt wird, um zu interagieren miteinander. Also viele Leute nutzen es wirklich als Diskussionsforum und diskutieren da. Und da entsteht immer mehr Diskussion und natürlich können auch alle anderen mitdiskutieren. Das ist nicht nur eine Sache von Verwaltung. Die einzige Rahmenbedingung, die wir haben mit Open Code, ist es, dass Projekte nur angelegt werden dürfen und können, wenn sie im Interesse der öffentlichen Verwaltung sind. Also ich mache mal das Beispiel mit der Gardena Schlauchsteuerung, die da eigentlich nicht drauf sollte. Jetzt hat man ja letztens aber erklärt, landwirtschaftliche Betriebe gibt es ja auch noch und die haben auch ein Interesse. Also von daher gibt es vielleicht doch den Use Case wieder, dass da Interesse besteht. Es geht einfach darum, wir wollen das nicht als Werbeplattform haben für große kommerzielle Anbieter, sondern wenn wir da Projekte ablegen und gemeinsam dort interagieren, muss ein Interesse der öffentlichen Hand dahinter liegen. Natürlich dürfen dann die Firmen, die daran beteiligt sind, da mitwirken und sollen sie auch mitwirken, weil wir sollten uns nicht anmaßen, dass die Kompetenz, um Softwareprodukte gut weiterzuentwickeln, nur in der Verwaltung liegen. Das wäre auch der falsche Weg. Dann würden wir uns auch dem Grundgedanken von Open Source entfernen. Nur auf der Plattform dürfen nur Projekte angelegt werden, die im öffentlichen Interesse sind. Hat auch was mit Vergaberecht zu tun im europäischen Kontext. Der Staat darf auch nur Dinge fördern, unterstützen, wenn sie nicht wettbewerbsverzerrend agieren. Ich mache immer das schöne Beispiel, ich darf auf einer Behördentagung sehr wohl über den souveränen Arbeitsplatz den bewerben als total gutes Werkzeug. Auf der CeBIT darf ich ihn nicht bewerben, weil da könnte ich eventuell als Konkurrenz und im Wettbewerb mit einem anderen Anbieter stehen und damit entsprechend wettbewerbsverzerrend agieren. Da ich jetzt hier nur informiere und nicht werbe, ist das was anderes. Aber das ist im Endeffekt so ein bisschen der Rahmenbedingung, in dem wir dann immer agieren. Und letztendlich natürlich gemeinsam an Softwareprojekten arbeiten. Also das ist so das Letzte, was natürlich die GitLab-Instanz ist, die Sie alle kennen, auf der dann gemeinsam Projekte entwickelt werden und die wir jetzt auch an sich weiterentwickeln. Also es gibt ein größeres Forum, wo man sich nur darüber Gedanken macht, was können wir eigentlich weiterentwickeln, was müssen wir eigentlich weiterentwickeln, damit wir einen guten Ort haben. Ich kenne diese Diskussion zum Thema, warum nutzt ihr nicht einfach die bestehenden GitHub-Instanzen? Jetzt will er nicht mehr weitermachen hier. Das öffentliche Interesse ist relativ einfach festzulegen, weil ein öffentlicher Auftraggeber muss ja irgendwo dahinter stehen. Also muss irgendwer, also kommt zwar nachher zu den Fragen, aber da ich jetzt gerade nicht weiterklicken kann, kann ich das auch beantworten. Ich sage mal so, wir registrieren das mehr oder weniger über die E-Mail-Adresse momentan, relativ niederschwellig und gucken, ist dort ein Mitarbeiter der öffentlichen Hand daran beteiligt, dieses Projekt anzulegen? Oder haben entsprechend eine Firma beispielsweise hat den Auftrag bekommen, von einem öffentlichen Arbeitgeber das zu kriegen. Das wird quasi bei der Registrierung wird festgelegt, in welche Kategorie komme ich, darf ich mitarbeiten oder darf ich als Maintainer entsprechend auch auftreten. Und das ist im Endeffekt rein daran gefestigt, wer ist Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, mehr oder weniger. In Strukturen wie beispielsweise eine Dataport als Anstalt öffentlichen Rechtes gilt natürlich dann auch als öffentlicher Dienst zum Beispiel. Also es ist relativ sehr daran verknüpft, wer ist Ihr Arbeitgeber, mehr oder weniger. Und damit halt die Option, das zu machen. So, jetzt gucken wir mal, warum ich hier nicht weitermachen kann. So, der wollte den QR-Code nicht zeigen. Also, Sie sind herzlich eingeladen, die Plattform zu nutzen, damit auch mitzudiskutieren und zu sagen, was Sie gut, was Sie schlecht finden, wo wir weiter daran arbeiten können. Wie gesagt, diese Plattform ist nicht nur für den öffentlichen Dienst. Die Initialisierung von Projekten muss aus Sicht des öffentlichen Dienstes geschehen, damit wir darauf arbeiten können, weil dort entsprechend Steuergelder verwendet werden. Das hat was, wie gesagt, mit europäischem Vergaberecht zu tun und keinen technischen Hintergrund. Und deswegen können Sie auch ganz klar darauf mitwirken, mitarbeiten und das entsprechend für sich nutzbar machen. Genau, dann vielleicht mal so ein bisschen zu den, war ich zu schnell, wollte noch irgendwer den QR-Code haben, dann mache ich wieder zurück. Kann ich hier gleich nochmal zurückschalten. Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir sind damit angefangen, diese Institution bund-länderübergreifend zu gründen. Dazu gibt es auch Beschlüsse nochmal im IT-Rat, die Planungsrat, und das sind so die entscheidenden Gremien im öffentlichen Dienst, wo Grundsatzentscheidungen zur IT der öffentlichen Verwaltung getroffen werden. Da gibt es Beschlüsse zu. Wir haben jetzt gegründet. Wir haben als GmbH gegründet. Warum haben wir als GmbH gegründet? Verschiedene Rahmenbedingungen. A, Flexibilität. Was das Thema, was kann ich überhaupt machen? Ich wollte eigentlich eine Stiftung gründen, Stiftungsrecht ist aber etwas schwierig. Da muss ich sehr darauf fokussieren, was ich machen möchte. Wenn wir irgendwann zu dem Punkt kommen, dass Souveränität im weiteren Sinne auch noch dazu zählt, dass wir um seltene Erden uns kümmern sollen, dann kann man diesen Auftrag der GmbH geben. Ich glaube, das wird so schnell nicht passieren, aber die Flexibilität ist einfach gegeben. So, eine Aktiengesellschaft und Co. erklärt sich, glaube ich, von selbst, warum man sowas nicht machen sollte im öffentlichen Interesse. Also GmbH, die Art und Weise, wie wir agieren wollen. GmbH hat den Vorteil auch, dass die Gesellschaftsstruktur so aufgesetzt werden kann, dass die Länder und der Bund Gesellschafter sein sollen, also nur öffentliches Interesse, damit wir damit handhabbar sein können. Wir haben die Chance, außertariflich zu zahlen. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, um entsprechende Fachkräfte zu gewinnen, damit ich nicht versuche, ich weiß nicht, wer von Ihnen in diesem TVÖD konform ist, aber der es kennt, weiß, dass man mit einer E9 keinen Administrator kriegt und dass man einfach andere Gehaltsstrukturen bieten muss. So. Und das ist, glaube ich, wichtig auch für diese Struktur der GmbH. Wir wollen mit Zendis im Endeffekt hier der Dreh- und Angelpunkt werden, das deutsche OSPO für die deutsche Verwaltung. Ich weiß, dass es in den Strukturen auch bei Kommunen, bei Ländern auch erste Initiativen gibt. Die Dinge müssen aber auch irgendwie und sollen irgendwie orchestriert werden. Und dafür wollen wir entsprechend hier den zentralen deutschen Anker setzen und damit weiter agieren. Wir werden gucken, dass wir diese Projekte wie souveräner Arbeitsplatz, Open Code entsprechend übernehmen, weil wir die momentan nicht als Zendis quasi in der Hand halten, sondern momentan sind sie noch BMI-Aufgaben, die dann aber an Zendis übergeben werden sollen, weil natürlich auch so eine operative Projektsteuerung eines souveränen Arbeitsplatzes beispielsweise keine Ministerialaufgabe ist, sondern das muss irgendwie operativ gesteuert werden. Und deswegen, was war auch einer der Punkte, warum wir diesen Arbeitsmuskel Zendis mehr oder weniger gegründet haben. Und das ist so der Punkt, wo wir jetzt dann gucken wollen in der nächsten Zeit, wie wir die geplant sind 67 Mitarbeiter, diese am Standort Bochum aufbauen können, also gar nicht so weit weg von hier, wie wir es schaffen, dort wirklich das OSPO der deutschen Verwaltung zu machen. Man kann kurz erklären, warum Bochum hat was damit zu tun, dass man, wenn man als Bund etwas gründet, in strukturschwachen Gebieten agieren muss, eigentlich mehr in Ostdeutschland. Wir haben aber Rahmenbedingungen vorher gesetzt, die zum Beispiel Einzugsfläche, Personal, Anbindung an öffentlichen Nahverkehr und so weiter und so fort dort Einfluss genommen haben. Deswegen ist Bochum danach herausgekommen als der Standort, der natürlich auch im Bereich der Fachkräftegewinnung uns helfen kann durch die Ruhr-Uni und alleine durch die Metropolregion des Ruhrgebietes. So, das ist so ein bisschen das, wo wir uns jetzt hinentwickeln. Wir haben auf der Homepage von uns noch keine Stellenausschreibung draußen, haben aber sehr wohl schon erste Initiativbewerbungen, die wir jetzt auch schon berücksichtigen werden. Also an der Stelle vielleicht der Hinweis, wenn Sie Interesse hätten, können Sie sich gerne bewerben. Und wir werden dann gucken, dass wir wirklich diese vorher genannten Aufgaben der Reihe nach jetzt aufsetzen, aufbauen, um dann wirklich dafür Sorge tragen zu können, auch dass wir dann so ein bisschen das Kompetenzcenter für Open Source in Deutschland für die Verwaltung abbilden und dann auch in die Diskussion kommen, vor allen Dingen mit den entsprechenden, ich nenne es mal, mit dem professionalisierten Open Source Markt, aber auch allgemein mit der Community. Also das sind so die beiden Schwerpunkte, die ich dann nachher sehe, mit denen wir dann interagieren werden, uns aufbauen werden. Und das sind so ein bisschen unsere nächsten Schritte. Wir werden sicherlich gucken, wir werden sicherlich nicht 67 Mitarbeiter von heute auf morgen einstellen, sondern das wird sicherlich noch ein paar Tage dauern, bis wir die Leute kriegen. Aber dadurch, dass ich jetzt ein hohes Interesse bis jetzt schon an dem Thema festgestellt habe und Interesse auch da, das Thema voranzutreiben, ist es, glaube ich, schon etwas, wo ich hoffe, dass wir schneller vielleicht Personal kriegen als was anderes. Deswegen dieser letzte Werbeblock kurz zum Thema Zendis. Natürlich, das, was wir tun, ist eine sinnstiftende Aufgabe. Wir wollen bewusst Verwaltungsdigitalisierung verändern. Wir wollen bewusst dafür Sorge tragen, dass wir mehr Open Source in die Verwaltung kriegen. Und das ist, hat halt verschiedenste Rahmenbedingungen. Eine Verwaltung ist nicht ein monolithischer Block. Sie haben IT-Fachkräfte, für die ist klar, hör mal zu, mein Backend verwende ich Open Source, seitdem ich denken kann. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Wir haben aber auch eine politische Ebene, die von Open Source zwar mal gehört hat, aber überhaupt nicht weiß, was das ist und denkt, man macht bei der Bestellung einen Haken und dann ist alles gut. Und da haben wir sicherlich noch viele Dinge, die wir tun müssen, sicherlich auch von uns heraus in die Verwaltung gucken, wie wir selbst bei uns eine Innovationskraft haben, aber auch bei uns intern eine Fehlerkultur aufbauen, die wir dann auch replizieren können wieder in die Verwaltung herein. Also ein bisschen dem System von außen auch ein Stück weit helfen. Weil, ich mache jetzt seit 15 Jahren Verwaltungsdigitalisierung, ich glaube, Impulse von außen, natürlich muss von innen was kommen, aber Impulse von außen sind massiv wichtig, um auch hier einen anderen das Mindset einzusetzen. Natürlich werden wir uns dann darauf auf das Thema Work-Life-Balance auch entsprechend committen und das ist auch wichtig, damit man noch Leute langfristig bei der Stange hält, weil das, was wir machen wollen, ist bewusst auch so aufs Gesicht. Ich mache es mal andersrum. Die Verwaltung arbeitet gelegentlich mit Beratern zusammen, muss man vorsichtig formulieren. Und das hat in der Regel keinen langfristigen Effekt. Weil die sind dann da und da und da und da und ich sage immer, ich habe manchmal das Gefühl, ich mache Jugend forscht, wenn ich da Leute kriege. Und wir müssen halt auch gucken, dass wir eine gewisse Kontinuität reinkriegen. Ansprechpartner definieren, Netzwerke aufbauen. Weil das ist das Entscheidende, was wir brauchen. Ich muss Kompetenzen haben, ich muss Netzwerke haben. Und deswegen ist mir zum Beispiel auch so wichtig, dass wenn wir Leute zu Zendesk bekommen, diese auch langfristig irgendwie möglichst da bleiben, damit ich eine Kontinuität habe. Weil ein Netzwerk innerhalb der Verwaltung sich aufzubauen, ist nichts, was man mal eben sonntags nachmittags macht. Das muss schon etwas, braucht etwas länger. Und auch das Verständnis für Verwaltung entsprechend aufzubauen, dauert auch etwas länger. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir so ein bisschen uns auch darauf fokussieren, oder das ist mir zumindest wichtig bei dieser GmbH, dass die Mitarbeiter, die wir dort versuchen einzustellen, auch möglichst langfristig da sind, damit wir auch langfristig an Projekten arbeiten können. Weil wir werden auch nicht von heute auf morgen Dinge da komplett verändern können. Das vielleicht nochmal so zu dem kurzen Werbeblock zum Thema Zendesk. Wir sind jetzt dabei, entsprechend Social Media was zu machen. Gegen Twitter wehre ich mich noch so ein bisschen. Aber bei LinkedIn werden wir entsprechend jetzt, oder sind wir schon vertreten, wir haben eine Homepage und werden jetzt gucken, dass wir da auch entsprechend die Stellenausschreibung definieren. Und natürlich sind Sie auch herzlich eingeladen, da mitzuwirken, wenn Sie Interesse an dem Thema haben. Das auch nochmal jetzt abschließend vielleicht nochmal. Wir wissen, oder ich sage für mich immer, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Mir ist schon klar, dass das, was wir da tun, nach bestem Wissen und Gewissen läuft. Und wenn viele, die dabei sind, sagen, hör mal zu, ihr müsst das anders strukturieren, da sind andere Gedanken, andere Ideen, dann lassen Sie uns diskutieren darüber, lassen Sie uns darüber sprechen, was der bessere Weg ist, der richtigere Weg vielleicht ist. Wichtig ist, glaube ich, dass wir irgendwas tun und nicht uns Stunden, Jahre, wie auch immer wie lange, damit beschäftigen zu diskutieren, was könnte denn der richtige Weg sein, sondern eher zu überlegen, lass uns mal anfangen, Stückchen gehen, drüber nachdenken, was gut, was schlecht, nächsten Schritt gehen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt tun müssen, damit wir auch Verwaltungsdigitalisierung vorankriegen, damit wir Open Source in die Verwaltung kriegen, damit wir zeigen können, dass Open Source eine gute, richtige Alternative ist, dass es nicht irgendwie, ich habe mal einen Spruch gehört von einer Abteilungsleiterin, Open Source ist doch, wenn man so abends nach Hause kommt, drei Bier getrunken hat und noch so ein bisschen programmiert, das ist doch nichts Richtiges. So, also genau, und das ist dann so, wo ich denke, ja, wir müssen noch ein bisschen was tun, um diesen Mindchange da rauszukriegen. Gewisse Dinge werden sich auch einfach nur wahrscheinlich über Dekaden verändern, auch vielleicht nur biologisch lösen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir an den Punkt kommen, dass wir versuchen, Dinge zu ändern und versuchen einfach über gute Produkte, über gute Lösungen den Leuten klarzumachen, dass es eine wirkliche Alternative ist und dass es auch vor allen Dingen die langfristig gute Perspektive ist. Nicht nur aus Sicht von Souveränität, auch aus Sicht von Wirtschaftsstandort Deutschland, zum Thema Kompetenzaufbau und so weiter und so fort. Also das Thema Open Source hat so viele verschiedene Facetten, die man sicherlich dem einen oder anderen nochmal adäquat aufbereiten muss und erzählen muss. Und das, glaube ich, kriegen wir nur hin, wenn sich auch wirklich eine zentrale Institution dem Thema annimmt und sich darum kümmert. Und von daher wäre ich jetzt durch, habe versucht, mich einigermaßen zu sputen, sodass wir jetzt noch knapp eine Viertelstunde haben zu fragen.
Ja, ich sehe schon, da sind einige Fragen. Fangen wir gleich davon an.
Ja, nur ganz kurz, seid ihr auch im Fediverse?
Entschuldigung, ich wusste nicht,
ob ihr auch im Fediverse seid?
Nee. Okay. Bis jetzt nicht. Aber das können wir gleich im Nachgang gerne klären.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Im Vortrag kam kurz vor, dass Entscheidungen oft getroffen werden bei den Mitarbeitenden im Vorzimmer oder im Sekretariat, denn die entscheiden am Ende, welche Tools für sie die richtigen sind und ob sie damit umgehen können. Ich habe jetzt mal kurz einfach auf die Fortbildungsliste von einer Landesverwaltungsschule geschaut, die dafür da ist, Aus- und Fortbildung bei den Verwaltungsfachangestellten zu machen. Und da stehen in der EDV-Modul drin Microsoft Office, PowerPoint, Word, Excel und auch Outlook. Und das war dann auch schon das Modul EDV. Wenn wir wollen, dass ein offener Arbeitsplatz entsteht, dann müssen wir den vielleicht auch den Mitarbeitenden beibringen und auch denen zu verstehen geben, was Open Source ist und nicht nur ein Produkt und oder einen Hersteller beibringen. Ich denke, das wäre ein guter Ansatz, um da auch für Verständnis zu sorgen.
Ja, vollkommen d'accord. Ich glaube aber, dass man auch auf den Punkt kommen muss, wir brauchen erstmal, also was wir, glaube ich, brauchen, ist, dass diese Alternative da sein muss. Sie muss fassbar sein, sie muss nutzbar sein. Also ich glaube, das bedingt einander. Ich muss es erklären, ich muss Kompetenzen vorbereiten, ich muss auch Schulungen anbieten. Mich nervt das auch tierisch, dass es nur Office-Schulungen gibt oder im Bereich Daten, da gibt es auch nur Oracle-Schulungen, wo man sich dann fragt, gut, es gibt vielleicht auch noch andere Produkte und vielleicht brauche ich auch für eine Friedhofsverwaltungssoftware keine Oracle-Datenbank, sondern kann das auch anders machen. weil das nicht so dynamisch ist normalerweise. Aber das ist ich glaube, der Punkt ist der. Politik muss irgendwann entscheiden, welchen Weg gehe ich. Und wenn Politik nicht die Chance hat, eine Alternative zu nehmen, weil die Alternative da ist, weil sie gut ist, weil sie gute Usability hat, dann wird Politik nur in eine Richtung entscheiden, weil nichts anderes da ist. Und das ist eigentlich der Punkt, vor dem wir gerade stehen. Wir stehen an dem Punkt, wo wir irgendwann, die Cloudifizierung wird da sein. Und wenn Office 365 denn dann da ist und es ist nichts anderes da, und sicherlich gibt es datenschutzrechtliche Bedenken und so weiter und so fort, aber dass nicht digitalisiert wird, dass man sagt, wir machen jetzt hier einfach gar nichts, weil wird ja nicht passieren, sondern wo wir eigentlich hinkommen müssen, ist, dass wir zeigen, es gibt eine Alternative, die erfüllt grundsätzlich diese Rahmenbedingungen, die ist vielleicht auch nicht super gut, aber sie ist okay. Und damit können wir anfangen. Und dann kommt man genau an den Punkt, okay, und jetzt muss ich auch parallel anfangen, dass ich mit der Digitalakademie beispielsweise beim BMI oder beim Bund Schulungen anbiete und Leuten erkläre, was ist denn das gerade? Wir haben das festgestellt in so ein paar User Experience Boards, die wir gemacht haben, mit verschiedenen Behörden. Wir haben uns natürlich bewusst die Techniklastigen rausgesucht, um das etwas einfacher zu machen vielleicht. Aber da merkt man schon so, okay, man muss denen das erklären, da brauchen wir Schulungen dazu. Aber wenn sie es dann verstanden haben, ist auch alles gut. Und dann sind sie auch irgendwann, akzeptieren sie auch vielleicht mal einen Fehler mehr. So ein Thema auch Fehlertoleranz. Aber Zustimmung dazu, ich wollte nur kurz erklären, wichtig ist, glaube ich, wir brauchen diese Alternative, damit wir überhaupt den nächsten Schritt machen können, um das dann nachher in allen Fortbildungsangeboten zur Verfügung stellen zu können.
So, danke erstmal für den Vortrag. Ich habe eine kleine Frage. Ich habe nämlich der Presse eine Zahl entnommen, dass gerade so das Budget für Digitales im nächsten Jahr, die Zahl, die da im Raum steht, ist eine Kürzung um 99% stattfinden soll. Können Sie dazu etwas sagen?
Also man muss ja ein bisschen differenzieren zwischen welches Digitalbudget wofür ist. Das, was Sie gelesen haben, war zum Thema OZG Online-Zugangsgesetz. Aus dem Topf wird das hier zum Beispiel nicht bezahlt. Von daher, natürlich sind wir von den Einschränkungen auch ein Stück weit betroffen. Aber zwei Dinge. A, es gibt noch das parlamentarische Verfahren, das nachher wirklich festlegt, was die Regierung an Geld kriegt. Gewaltentrennung. Und B, ich glaube auch, dass man im Gesamtdiskussion über das Thema Digitalbudget nochmal genau darauf gucken muss, ist eigentlich die Höhe des Geldes das Relevante oder ist der Mindset, den ich brauche, um Dinge zu verändern und zu treiben, das Richtige? Also ich bin immer der Auffassung, beispielsweise im Bereich der Barrierefreiheit, um es mal ein konkretes Beispiel zu machen, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dass ich allen Open-Source-Unternehmen der Welt Geld gebe, damit sie barrierefrei werden, sondern ich glaube eher, dass man sich überlegen muss, wie organisiere ich eine Community, damit wir das Thema Barrierefreiheit hochhängen und sagen, das ist für uns wichtig. Und das ist auch ein ganz anderer Ansatzpunkt. Es gibt Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Dienst, die sehr auf, wir geben da sehr viel Geld rein und hoffen, dass dann alles funktioniert, läuft. Ich glaube, dass man eher anders herangehen muss. Also will jetzt das nicht schönreden, natürlich braucht man Geld, um Projekte umzusetzen, aber jetzt in diesem konkreten Fall, A, haben wir Mittel und sind da nicht komplett runtergekürzt worden. Also wir haben die Hälfte noch ungefähr von dem, was wir beantragt haben. Ich glaube aber B, das Entscheidende ist eher darüber nachzudenken, wie läuft Verwaltungsdigitalisierung eigentlich und nicht immer nur mit der großen Schubkarre, mit dem Geld, mit den Beratungsunternehmen dahinter in großem Stile was zu machen, sondern eher zu überlegen, wie kann ich überhaupt was anders vielleicht strukturieren. So. Also nichtsdestotrotz, ich bin froh, wenn politisch darüber diskutiert wird, dass wir noch mehr Geld für unsere Projekte kriegen. Ich will damit nur sagen, in diesem konkreten Fall sind wir nicht diejenigen, die leidtragend sind. Also wir sind auch leidtragend, aber nicht in dem Maße.
Ja, auch von mir vielen Dank für den Vortrag, für den Überblick. Ich finde es sehr schön zu sehen, wie ihr sozusagen versucht oder wie ihr jetzt diese Digitalwende angeht. Und was ich mich aber frage, wenn ihr damit erfolgreich seid, also wenn wir es nicht mehr können, wir in den letzten 20 Jahren irgendwie die Verwaltung melken und im Prinzip einen Großteil des deutschen Mittelstands, der in der IT ist, sehr gut davon leben konnte, irgendwie Friedhofsverwaltungen an die Kommune und an die für horrende Preise zum Teil wieder zu verkaufen und auch eine gewisse Monopolmacht manchmal nur in einem lokalen Spektrum zu haben, dann werden ganz schön viele Arbeitsplätze verloren gehen. Wie geht ihr mit dem Argument um, dass wenn man nicht mehr die Verwaltung melken kann in der Art und Weise, wie es in den letzten Jahren passiert ist, dass dann irgendwie die Leute auf der Straße sitzen und nicht mehr finanziert werden?
Also ich habe das Argument schon mehrfach gehört, vor allem natürlich von diesen Clients-Unternehmen, wo ich sage, ihr müsst jetzt offene Standards, offene Schnittstellen und ihr müsst alles Open Source stellen, dass das nicht immer auf Gegenliebe stößt. Ich glaube aber auch, dass es viele Unternehmen gibt, die mittlerweile anders denken und die sagen, hör mal zu, ich habe das bis jetzt im Familienunternehmen mit zwei Leuten gemacht, jetzt habe ich die Chance, meine Friedhofsverwaltungssoftware europäisch auszurollen. Ich habe Innovationsfähigkeit, ich weiß zwar nicht, wo das, aber egal, also vielleicht nehmen wir andere Beispiele. kann im Bereich der Softwareentwicklung, glaube ich, sehr viel Innovation aus dem Open-Source-Ökosystem nehmen. Und ich muss einfach anders über Geschäftsmodelle nachdenken. Ich glaube an dem Punkt, dass wir die Sorge haben, dass wir IT-Fachkräfte auf der Straße sitzen haben, die nicht wissen, was sie tun sollen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade nicht. Von daher ist die Sorge gerade nicht so, dass das Kritische, sondern ich glaube eher, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie haben wir da von allen Seiten was davon, wie können wir es für alle Seiten nutzbar machen. Und das hat sicherlich auch was mit Mindchange zu tun, mit, also das Business Case ist einfach ein wichtiger Punkt, wo man mit den Leuten diskutieren muss und denen auch klar machen muss, es gibt einen Grund, also Red Hat lebt auch nicht von Nächstenliebe, die verdienen damit schon Geld. So. Und auch andere Unternehmen verdienen damit Geld, das sollen sie auch weiterhin tun. Und ehrlicherweise glaube ich, dass das Argument, finde ich immer etwas schwierig, und ich glaube, wenn man darüber diskutiert, kann man den Leuten auch erzählen oder beibringen oder versuchen zumindest beizubringen, muss ja keine unterschiedliche Meinung sein, dass es nicht ganz so schlimm ist.
Ja, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich hätte eine Frage, wie eng ist die Verknüpfung schon zu Hochschulen und Universitäten, auch den Rechenzentren? Also wurde vorhin schon gesagt, in der Ausbildung ist das natürlich wichtig, was lernen die Leute überhaupt? Und zweitens natürlich auch, was wird in Universitäten, in Hochschulen eben verwendet? Eben ob dort auch Open Source zum Einsatz kommt oder ob man jetzt irgendwie Atalassian-Sachen einführt oder wie auch immer das ist. Also gibt es da schon oder habt ihr das im Blick? Weil es ist ja eine andere Form von Verwaltung, auch öffentlich irgendwie, aber...
Also ich habe das ein bisschen, es gibt dieses Voice e.V., das ist im Endeffekt Verband von IT-Anbietern quasi oder von IT-Nutzenden. Da sind VW und Co. drin, da sind aber auch Universitätsvertreter mit drin. Und mit denen versuchen wir zu sprechen, weil natürlich A, die Fachkräfte, die ich brauche, daher kriegen. Das Zweite ist aber auch, wenn ich irgendwo kurzfristig Veränderungen herbeiführen kann, dann ist es eigentlich im universitären Bereich. Also die Leute sind offen für so ein Change, eher als dass es Verwaltungsstrukturen sind, die vielleicht schon über Jahre sich entwickelt haben. Und deswegen... Sicherlich kann man da noch viel, viel mehr machen. Das ist aber schon mal so ein Punkt für Standort Bochum. Die Ruhr-Uni ist natürlich ein Riesenmagnet, um auch mit solchen Leuten dann entsprechend was zu verändern können. Also ja, wir haben da was, aber es ist sicherlich noch nicht ausreichend und sicherlich kann man da viel, viel mehr machen. Die Herausforderung, ich musste das nämlich gerade lesen, weil da steht eben, wir sind auf eure Fragen gespannt, das Wir bin momentan ich. Deswegen ist das, sind wir momentan so eher an der Kapazitätsgrenze, wie können wir sowas machen. Wenn wir aber Leute haben, werden wir das sicherlich anders aufsetzen können. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, weil da komme ich ja auch dahin, dass ich Innovationsideen für die Verwaltung wieder nutzbar kriege. Ich kriege nicht nur Fachkräfte, ich kriege auch wirklich Software geliefert und gute Software geliefert. Deswegen sind so Projekte wie mit dem Fraunhofer und sowas auch extrem wichtig, um einfach mal Dinge zu verändern. Und da sind ja auch hier, auch im Ruhrgebiet, sag ich mal, ein paar Institutionen dabei, die da massiv was tun. Aber es ist noch nicht ausreichend, um es mal so zu formulieren.
Ja, hallo, danke für den Vortrag erstmal. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann wollen Sie erstmal was anbieten, um eine Nachfrage zu schaffen. Wollen Sie auch aktiv auf andere Ressorts oder Behörden zugehen? Wie soll das aussehen? Also wie ist die Anknüpfungspunkt zum Beispiel in andere Ressorts?
Genau, also was wir natürlich machen, ist, dass wir, das ist jetzt sehr verwaltungslastig, es gibt die IT-Konsolidierung des Bundes mit der Dienstekonsolidierung, da ist der souveräne Arbeitsplatz als Maßnahme für 2024. Also gibt es beispielsweise eine übergreifende Dienstekonsolidierung für die gesamten Bundesressorts. Das heißt, da sind wir schon drin, das heißt, die kennen das Thema auch und man hat auch, ich sag mal, teilweise sehr starke Nachfrage aus den Bereichen der, ich nenne es mal RFE, Ressort-Forschungseinrichtungen. Die einfach sagen, ich will diese Interaktion haben. Ich muss, mal ein Beispiel, der Deutsche Wetterdienst hat regelmäßig Kooperationen weltweit. Das RKI hat weltweite Kommunikation. Und dafür brauchen die Möglichkeiten der Interaktion untereinander. Und die müssen halt, haben halt andere Anforderungen als beispielsweise ein BKA oder ein Verfassungsschutz, die ja sehr abgeschlossen reagieren wollen. Und die sagen natürlich ganz klar, Leute, wenn ich etwas weltweit einsetzen kann, dann hilft Open Source mit so einem kollaborativen Arbeiten zum Beispiel. Und da ist eine große Nachfrage da. Also ja, wir reden mit denen. Sicherlich gibt es auch im Bereich der Länder, im Bereich der Kommunen so eine Allianz der Willigen, die Interesse daran haben. Und wir müssen sicherlich auch noch intensiver da rein, das Thema zu bewerben. Deswegen war das ja auch eine der Kacheln, Vermarktung. Ich habe aber das Gefühl, dass schon eine Nachfrage da ist. Also im Endeffekt, wir sind mit dem Produkt eigentlich zu spät. Wir hätten schon längst viel weiter sein müssen, weil die Nachfrage ist jetzt schon da.
Ja, jetzt ist das ja ein dynamisches Geschehen. Das heißt, es finden sehr viele Migrationsprojekte statt in den öffentlichen Verwaltungen, auch in die falsche Richtung, wenn ich das mal so sagen darf. Also in Richtung Microsoft-Produkte, Office-Produkte. Wie kann man da eingreifen, dass man nicht jetzt unnötig viele Schritte in die falsche Richtung macht?
Also ich glaube, das hat immer sehr viel damit zu tun, welche politische Affinität die jeweiligen Führungspersönlichkeiten haben und wo sie gerade hinwollen und was deren politisches Ziel ist und wie näher sie vielleicht von Ja, die großen Unternehmen haben ja teilweise auch Lobbyisten, die irgendwo klopfen, klingeln und so weiter und so fort. Von daher kann man das, glaube ich, pauschal wenig beantworten. Ich glaube, dass der Hauptgrund ist oder die Haupterfolgsqualität im Endeffekt nachher daran liegt, dass man ein gutes Produkt auf den Markt schmeißt. Deswegen dieser souveräne Arbeitsplatz oder Open Desk ist für mich, wird gewinnen oder verlieren mit der guten Usability. Damit werden wir nachher Erfolg schaffen. Ich glaube, dass man natürlich, wenn so ein Produkt dann da ist, das auch verkaufen, vermarkten muss, erzählen muss, dass es da ist und dann auch Lobbyarbeit auch im Sinne des Open Source Gedanken machen muss. Ich glaube, es ist aber schwierig, das über einen Kamm zu scheren, weil einfach die Bedarfe einer Kommune sind die ganz anderen als bei einer Sicherheitsbehörde beispielsweise und dann eine Ressortforschungseinrichtung. Dann haben wir unterschiedliche Länder. In Schleswig-Holstein beispielsweise steht im Koalitionsvertrag drin, dass sie Open Source setzen wollen. Da steht auch Zendes beispielsweise drin im Koalitionsvertrag. Es gibt andere Bundesländer, die sind da sehr zurückhaltend. So, das kann dann aus verschiedenen Gründen der Fall sein. Beispielsweise, weil vielleicht ein Microsoft-Standort da ist oder so. Also ich kann das nicht beurteilen im Detail und in der Masse. Ich glaube, man muss einfach mal gucken, dass man eine Lösung hinstellt und sagt, das ist jetzt eine Alternative, um die dann wirklich zu bewerben und dann auch wirklich dazu zu kommen, dass die Leute verstehen und sehen, ja, es ist gut, es funktioniert. Und es ist auch sicher. Also wenn ich jetzt beispielsweise darauf achte, dass uns ist wichtig oder mir ist wichtig, dass das BSI hier mitläuft die ganze Zeit, damit auch klar ist, das ist eine sichere Lösung, die wir ansetzen. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, der dann für den einen oder anderen vielleicht dann wieder mehr überzeugt. Aber letztendlich über einen Kamm scheren geht, glaube ich, nicht, sondern man muss dann wirklich ein aktives Stakeholder-Management machen. Und momentan ist einfach der Punkt, wenn ich mit der politischen Ebene rede, kommt mir immer entgegen, ja, es ist doch noch gar nicht fertig. Es ist doch noch nicht da. Also wo ist denn die Alternative? Die ist doch noch gar nicht so, also ja, habt ihr mal ein bisschen was gemacht? Ja, ist ja mal ganz nett so für eine Stunde oder sowas. Aber wie bindet ihr Fachverfahren ein? Wie macht ihr das? Wie macht ihr jenes? Deswegen, ich glaube, Produkt mit einer guten Qualität, die man dann verbessern muss, gar keine Frage, zeigen, dass sie da ist, damit Lobbyen gehen, damit entsprechend Nutzer finden, die sagen, dass es gut ist, funktioniert und dann vorantreiben und natürlich auf politischen Ebenen auf jeder Bühne tanzen. Aber es ist halt, ich glaube, bei diesem einen Weg gibt es nicht.
So, Dankeschön für den Vortrag. Ich hätte mal zu dem wunderbaren Thema Friedhofsverwaltungssoftware aus einer Anekdote eine Frage. Ich hatte mal eine Diskussion mit Leuten, die machen Verwaltungsdigitalisierung im GovTech Campus und die sagten, ja, es gibt ja nicht irgendwie, kann ja nicht alles in Open Source machen, weil zum Beispiel Friedhofsverwaltungssoftware gibt es ja bestimmt nicht in Open Source. Da gibt es irgendwie so proprietäre Produkte wie Winfried und das heißt wirklich so. Und dann stellte ich dann fest, dass es dann natürlich schon geben würde als Open Source, und zwar in Frankreich, Open Simulateur. Und daraus die Frage, inwieweit sieht es Zendes auch, sich so ein bisschen als internationaler Vernetzer von Lösungen aus anderen Ländern adaptieren und vielleicht zum Beispiel in den deutschen Markt zu überführen?
Ja, also genau. Also ich glaube, Friedhofssoftware ist jetzt in der Tat was, was man auch mit der Excel machen könnte wahrscheinlich und mit Colabora oder keine Ahnung wie. Also ich glaube, dass man zu dem Punkt wieder kommt, man muss, und das war mit Open Code so eine Idee, so ein Softwareverzeichnis haben, wo man alternative Lösungen mal darstellt. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit dem Thema Hundesteuer mal, die Münchner bauen gerade eine Hundesteuer auf Open Source, das Projekt heißt WUF. Ja, aber wenn sie es machen, ist doch gut. Und dann sollen sie es doch bitte darstellen, dann sollen sie die Dokumentation da legen und dann machen wir gemeinsam da was. Und dann ist es sicherlich besser, wenn es 11.000 Kommunen versuchen. Und wenn es nachher nur 5.000 Kommunen versuchen oder 500 nur versuchen, wird es sicherlich besser sein, als wenn es nur eine macht. Und wir als Zendes versuchen natürlich, diese internationale Kooperation voranzutreiben. Und ich würde mich auch dann darüber freuen, wenn wir Aufträge kriegen von den kommunalen Spitzenverbänden beispielsweise oder von der Vitaco, da gibt es ja solche Interessensgemeinschaften, sagen, mach's doch bitte und baue es mir mittlerweile auf Open Source. Es gibt beispielsweise einen anderen Bereich, Standesamtssoftware. Die haben also schöne Namen, die heißt Autista. Alle Standesämter in Deutschland nutzen die gleiche Software. Die ist natürlich nicht Open Source. Und natürlich hat das Familienunternehmen, was dahinter steht, verständlicherweise wenig Interesse, es Open Source zu stellen. Wobei man dann mal diskutieren muss, gibt es da vielleicht sogar einen Business Case, der es vielleicht wieder sinnvoller machen könnte, es zu machen. Aber wenn man dann sagt, okay, dann macht es doch bitte, einer kümmert sich drum. Und es wäre auch falsch zu sagen, wir machen es dann selber, also programmieren es selber, sondern eher zu überlegen, welches Unternehmen kann uns dann dabei helfen. Und wenn es in Frankreich etwas gibt, dann lass uns das doch nehmen und weiterentwickeln, customizen vielleicht. Also ich glaube, dass Eheschließungen in Frankreich wahrscheinlich ähnlich laufen wie in Deutschland. Bei der Friedhofsverwaltungssoftware wird es auch ähnlich laufen, dass man dann solche Sachen dann einfach weiterverwenden kann. Und dann muss man einfach die Sprache nur anpassen. Also von daher, ja, genau das müssen wir tun, weil ich glaube, dass alles, was wir an Software in der Verwaltung nutzen, irgendwann irgendwo schon mal verwendet worden ist. Also ich glaube, so viele German Specials haben wir nicht. Ich glaube, Hundesteuer ist vielleicht noch, das haben nicht so viele, aber auch das wird irgendwer haben. Also von daher glaube ich, tun wir gut daran zu gucken, wer hat eigentlich was, und da müssen sich aber auch Leute drum kümmern, glaube ich. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Weil das kann nicht jede Kommune für sich selber machen, das funktioniert nicht.
Ich hätte noch eine Frage. Vorhin war die Rede von einem 200, 250-seitigen Gutachten über Open-Source-Lizenzen und Rahmenbedingungen. Ist das öffentlich?
Ich bin mir nicht sicher, ob es schon online steht, aber wir stellen es online, ja.
Wundervoll, vielen Dank.
Also das kommt auf Open Code.
Ja, sind noch weitere Fragen?
Da war gerade noch eine Wortmeldung.
Hast du eine?
Ja, ich hätte noch die Frage, gibt es denn jetzt schon Möglichkeiten für Menschen aus der Free Software Community, sich zu beteiligen? Also sind wir schon so weit oder dauert es einfach noch ein bisschen, bis Strukturen aufgebaut sind? Initiativbewerbung hatten Sie vorhin angesprochen natürlich, aber gibt es darüber hinaus noch andere Möglichkeiten, wie wir uns beteiligen können?
Also ich glaube allgemein natürlich ist immer dieses Thema Lobbying ein wichtiger Punkt, wo natürlich alle Verbände aktiv daran mitwirken sollten, zu erzählen, die Geschichte zu erzählen, warum tun wir das eigentlich gerade, warum ist das wichtig und was ist eigentlich der Vorteil, den wir davon haben. Ich glaube, aktiv mitgestalten wäre jetzt bei den Projekten vom souveränen Arbeitsplatz, den wir entsprechend jetzt ja auf Open Code abgelegt haben. Das heißt, da können jetzt Leute mitarbeiten und wir wollen auch, dass Leute mitarbeiten. Im Idealfall arbeiten auch Leute mit, die nicht nur aus der Verwaltung kommen, weil wir die entsprechend dann besser werden können natürlich da. Das sind, glaube ich, so konkrete Projekte, an denen man arbeiten kann. Und natürlich, wenn wir dann mit Sendes soweit sind, müssen wir gucken, dass wir Dinge auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese verschiedenen Initiativen vielleicht auch ein bisschen versuchen zusammenzufahren, Kräfte zu bündeln, um auch zu zeigen, da steht was hinter. Also da ist was da. Es gibt ja auf der einen Seite die OSBA, die da schon viel macht, wo so ein bisschen der Open-Source-Bereich aus der Business-Seite beleuchtet wird. Ich glaube aber, dass das nicht reichen wird, sondern wir müssen die verschiedenen Facetten, auch die ehrenamtliche Community, sage ich jetzt mal, mit einbinden. Und da wäre es vermessen, wenn ich glaube, dass ich als Zendes das irgendwie alleine hinkriege oder das weiß, wie das funktioniert. Da sind solche Initiativen, wie ihr es seid oder wie andere, natürlich viel besser geeignet, weil dann setze ich auf Strukturen auf, die da sind und versuche mir nicht anzumaßen, zu verstehen, wie man so ein Event organisiert, wie man die richtigen Leute an den Start kriegt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist etwas, wo wir dann, glaube ich, intensiv zusammenarbeiten können und müssen. Und da wäre ich dankbar, wenn wir das auch machen können. Wie vorhin gesagt, das Wir sind momentan ich und deswegen, wenn ich von einem Wir sprechen kann, dann werden wir auch dann mit euch intensiv sprechen, wie wir das besser machen können.
Ja, schon schönen guten Tag nochmal, hallo. Ich denke, so ein Open Desktop oder hier so ein entsprechender souveräner Desktop, klappt das? Ja. Der ist schön und gut, aber es fehlen eigentlich noch zwei Erfolgsfaktoren, denke ich mal, dabei. Der eine ist der, dass Sie dafür sorgen müssen, dass der Workflow vernünftig unterstützt wird, bei der Fachanwendung natürlich auch, weil das ist der kritische Punkt. Das wollen im Prinzip die Leute vor dem Bildschirm haben, dass ihr Workflow dort entsprechend unterstützt wird und nicht einfach das PDF-Dokument erzeugt und verschickt werden, wie es heute normalerweise üblich ist. Der zweite Punkt, den man beachten sollte dabei, ist, und das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass die Open-Source-Gemeinschaft eigentlich Supportstrukturen bereitstellen müsste, damit entsprechende Open-Source-Software auch unterstützt werden kann. Normalerweise ist ja so eine Verwaltung auch darauf angewiesen, dass sie Supportorganisationen besitzt. Und die sehe ich im Bereich der Open-Source-Software nicht so ausgeprägt. Man sieht vielleicht mal von Red Hat ab oder sowas oder OpenSUSE, die machen sowas ja auch als Geschäftsmodell. Aber da findet man einfach zu wenig, was also auch so, sagen wir mal, so spezielle Lösungen auch unterstützen könnte.
Also vielleicht mal zum letzten Punkt. Es gibt Unternehmen, also da vorne Univention und Co., es gibt ja schon welche, die diesen Support anbieten, die wir jetzt auch in den Strukturen haben. Deswegen sage ich ja, wir müssen das von den Strukturen so aufsetzen, das vielleicht auch mal, hatte ich glaube ich nicht erwähnt vorhin, was wir vorhaben ist mit Zendes genau nach dem Punkt zu kommen, A, dass wir Verträge haben mit den Unternehmen, damit wir dort Weiterentwicklung beauftragen können, B, aber auch, dass wir Rahmenverträge schaffen, aus denen die Verwaltung sich dann bedienen kann. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mit dem Begriff Rahmenverträge was anfangen kann, aber das ist in der Verwaltung so die heilige Kuh, weil daraus kann ich dann entsprechend relativ einfach Dinge für mich nutzbar und fassbar machen. Ich muss nicht immer neu ausschreiben, weil wenn ich für so einen souveränen Arbeitsplatz 12 unterschiedliche Unternehmen ausschreiben müsste, ist das Thema schon tot. Sondern wir müssen gucken, dass wir einheitliche Rahmenverträge haben, aus denen sich dann die Länder und Kommunen bedienen können, die IT-Dienstleister bedienen können, damit sie dann einen möglichst geschlossenen Service kriegen, weil das ist vollkommen richtig. Und zum Thema Prozesse davor, ja, vollkommen richtig, das ist aber ein allgemeines Verwaltungsdigitalisierungsproblem und kein spezielles jetzt so ein Arbeitsplatz. Natürlich muss das, was da passiert und was ich auch leider mehrfach festgestellt habe, man versucht, vorhandene Software so zu verbiegen, damit sie in den bisherigen Strukturen in die Strukturen reinpasst, das ist der falsche Weg. Ich muss gucken, sind die Prozesse richtig, kann ich die Prozesse nicht optimieren. Aber auch da der große Vorteil, es ist Open Source, ich kann das notfalls nochmal anpassen und kann das modifizieren. Bei gewissen proprietären Techniken kann ich einen Change Request schreiben und kann hoffen, dass man in einem Jahr mich mal zurückruft. So, also deswegen, ich glaube, da ist auch ein Punkt, wo wir einen großen Benefit haben könnten, wenn wir die Kompetenzen dazu haben.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen konkret gedacht, aber wenn ich sehe, dass sehr viel
Client-Software, die an wenigen Stellen im Einsatz ist, in dieses Ökosystem überführt werden soll, dann schaue ich ja auch eigentlich einen Kubikmeter an existierenden Daten an. Das ist bei diesen Office-Anwendungen relativ einfach. Das ist bei allem, was wir da in diesem typischen Büro-Workflow sehen, relativ einfach. Aber bleiben wir bei dem Beispiel mit der Friedhofsverwaltung. Wenn der bisherige Hersteller sagt, ja, nicht verlängert, viel Glück damit, und ich habe die Bestandsdaten der letzten 15 Jahre, da ist ja extrem viel konkretes Doing und Reverse Engineering, was an sehr vielen Stellen passieren muss. Was ist da der Schlachtplan für?
Ich mache es mir meistens einfach und sage dann, ja, das müssen wir so oder so machen, weil auch wenn wir in die Office 365 Welt gehen, müssen wir es tun, weil auch Office 365 nur als Cloud angeboten wird. Also diese Herausforderung haben wir so oder so. Der pauschale Schlachtplan ist ehrlicherweise noch nicht da, den müssen wir erarbeiten, fairerweise. Also ich weiß aber, dass es passieren muss und es muss so oder so passieren, weil auch in der anderen Welt muss es passieren. Wie wir es hinkriegen, weiß ich nicht. Und ich glaube auch, man muss dann nochmal an den Punkt kommen, zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Also muss ich per se vielleicht auch wirklich alles in die Cloud geben? Ich hatte so ein schönes Beispiel, das war das Friedrich-Löffler-Institut. Die haben auf so einer Insel, wo die mit Tieren und Medikamenten und solche Dinge was testen. Und die haben eine Hühnersteuerung für die Hühnerstelle, die auf und zu gehen. Ob ich die jetzt unbedingt modifizieren muss, in die Cloud bringen muss, weiß ich nicht. Da kann man sicherlich auch andere Lösungen für finden. Und da muss man dann wirklich nachher die einzelnen Fachverfahren durchgehen. Wo kriege ich es hin, wo kriege ich es nicht hin, wo kriege ich Datenexport hin? Aber wenn ich jetzt schon mal anfange, mich auf offene Standards, offene Schnittstellen zu committen und dahin zu kommen, dann wird das nachher leichter und nicht schwerer. Das ist ganz leicht, bezweifle ich. Aber also den konkreten Schlachtplan zum Detail habe ich nicht. Ich weiß nur, dass wir so oder so machen müssen.
Es gab ja schon mal ein Leuchtturmprojekt in der öffentlichen Verwaltung bezüglich Open Source. Einige erinnern sich vielleicht noch an Limux in München. Das wurde ja dann aufgrund von nicht näher genannten Firmenzentralen in München vielleicht wieder zurückgerollt. Man weiß es nicht so genau, was die Gründe waren. Am Ende ist es leider halt daran gescheitert, dass vor allem politisch der Willen anscheinend nicht da war, sondern und die Mitarbeiter aber sich schon teilweise umgestellt hatten. Gibt es da Erfahrungsaustausch mit Zendis oder lernt man daraus und wenn ja, was?
Also es gab ja noch mehrere Beispiele. Es gab auch das Thema Auswärtiges Amt und so weiter und so fort. Ich glaube, ein wichtiger zentraler Punkt ist das Thema kritische Masse. Also wenn man das macht, muss man das verwaltungsübergreifend machen und nicht nur in einzelnen Silos, sondern muss das Thema vernünftig breit angehen. Dass natürlich dann politischer Gegenwind herrscht, glaube ich, das brauche ich keinem erzählen, dass das auch Lobbyismus natürlich ist, der da kommt. Letztendlich glaube ich auch wieder umgekehrt, wenn man nicht dahin kommt, eine Alternative darzustellen, die auch wirklich gut ist, eine gute Usability hat, dann kann ich dann auch wirklich eine Alternative schaffen. Das Thema offene Standards, offene Schnittstellen, auch das Thema Implementieren von bestehender Software. Also hätte ich vor 10 Jahren versucht, eine Excel-Tabelle zu öffnen mit einem Open-Source-Produkt, wäre das sicherlich noch kritischer gewesen, als das heutzutage der Fall ist. Weil mit der Open Document Foundation man ja schon näher an den Punkt kommt, dass die Dinge interoperabel miteinander sind. Also ich glaube, die Zeit hat da für uns eine Menge gemacht. Nichtsdestotrotz, natürlich kann das passieren, dass da von außen nochmal Gegenwind kommt. Und ja, wir reden mit denen, die aber jetzt schon wieder auf dem zweiten, also die sind schon in der zweiten Welle, die Münchner fangen jetzt wieder an mit Open Source. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn wir das gemeinsam machen und auch gemeinsam da eine Strategie dahinter steckt und wir auch gemeinsam Leute zusammenbringen, dann haben wir eine viel größere Erfolgschance, als wenn es einzelne kleine Initiativen gibt. Weil dann scheitert man nachher an den Grenzen seiner Kommune, seiner Landesregierung, seiner Bundeszuständigkeiten. Von daher, ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt auf die Zeitachse gucken, es gab einen schönen Bericht von der Europäischen Kommission, wir sind jetzt in der dritten Open-Source-Welle so. Zum dritten Mal, alle 10 Jahre versucht man mal, die Verwaltung zu ändern. Und jetzt sind wir in der dritten Welle und ich habe Hoffnung, dass wir es diesmal auch hinkriegen, dass wir da was durchgedrückt kriegen. Aber dass das Risiko da ist, ist, glaube ich, jedem klar. Und das hat nachher was aber einfach mit vernünftigen, nutzbaren Alternativen zu tun, glaube ich.
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen, wo ich gerne wüsste, wie ihr mit dem Zendis da weitermacht. Das eine ist bezüglich der Möglichkeit zur Adaption und dem Wechsel von Fachverfahrensherstellern. Habt ihr den Eindruck, dass euch da sowohl die DSGVO mit dem Recht auf Datenexport und damit der notwendigen Infrastruktur in den Programmen wie auch der Free Flow of Non-Personal Data Act der Europäischen Union dabei helfen, diese Migration hinzubekommen? Oder ist das zwar irgendwie stehendes Gesetz, aber kommt bisher praktisch nicht zum Tragen? Und die zweite Frage wäre, es gibt unglaublich viele Open-Source-Communities. Hat das Zendis in Anführungsstrichen Bestrebungen, da konkret demnächst sich zu öffnen? Und ich habe die vielleicht im Vortrag verpasst? Oder Weil du stehst jetzt hier auf der Vorausgabe und hältst Vorträge und dann ist die Frage, Open Source arbeitet man ja am besten im Git zusammen.
Ich habe nicht alles akustisch richtig verstanden, aber ich versuche mal trotzdem das, was ich verstanden habe, zu beantworten. Natürlich haben wir durch die ganzen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen, die dort vorliegen, auf europäischem, nationalem Kongress ein bisschen Rückenwind. Letztendlich gewinnt oder scheitert man daran, dass man trotzdem eine Usability braucht, eine Funktionalität braucht. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie letztendlich, also natürlich gibt es rechtliche Rahmenbedingungen, die wir uns auch halten müssen. Wenn wir aber keine Alternative haben, werden, glaube ich, rechtliche Rahmenbedingungen ein Stück weit auch so interpretiert, dass man das dann wieder hinkriegt oder man schraubt an der einen oder anderen Schraube, damit man dafür eine vernünftige Lösung findet. Deswegen, ich glaube, dass diese Dinge uns helfen. Ich glaube aber nicht, dass man sich darauf ausruhen darf. So, dass wir trotzdem mit guten Produkten um die Ecke kommen müssen. Das zweite Thema war das Thema Community Management. Wir müssen uns da, glaube ich, in dem Gesamtkonstrukt noch einfinden. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, mit bestehenden Institutionen sprechen, überlegen, wie können wir damit umgehen, auf europäischer Ebene mit Open Forum Europe und den verschiedenen anderen Institutionen, mit der OSBA, mit der Free Software Foundation und so weiter und so fort, in die Gespräche gehen und gucken, wo macht es Sinn. Also ich bin auf dem Standpunkt, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern gucken, wo sind Strukturen, wo können wir helfen, wo können wir einsteigen, wo können wir vielleicht auch vermitteln. Es gibt auch Communities in dem Sinne bei der Bitkom zum Beispiel, was ja eigentlich mehr ein Industriezweig ist. Aber auch da mit den Leuten muss man ja gucken, dass man da ins Gespräch kommt, die Dinge miteinander verbindet und so ein bisschen die Man-in-the-Middle-Position irgendwie einnimmt und die Sachen miteinander vernetzt. Also von daher, das Pauschale, welche Community machen wir nachher wie wo? Also ich habe für mich einen Punkt, das ist das Thema Barrierefreiheit, was ich so ein bisschen stresse, wo ich so ein bisschen glaube, dass wir da nochmal mehr machen können und auch eine Community versuchen zu stimulieren und anzuregen und die vielleicht auch selber vielleicht ein bisschen mehr treiben können, weil das ist, glaube ich, etwas, was zumindest nach meiner Wahrnehmung weltweit jetzt noch nicht so in dem Vordergrund steht, dass da es den Riesenbedarf an einer Barrierefreiheits-Community gibt.
Vielen Dank auch für die angeregte Diskussion. Noch eine letzte ketzerische Frage. Linux kam ja auf. Ich habe gerade gesehen, wir sahen gerade einen Windows-Desktop hier. Ist denn Teil des ganzen Masterplans, dass man das auch nochmal im Größeren versucht, auf Linux zu wechseln? Oder geht es jetzt erstmal nur in großen Anführungszeichen um die Fachanwendung und Applikation?
Ja, ich glaube, man muss das stufenweise sehen. Also natürlich ist, diese Big Bang-Theorie, die ist, also nicht den Film, nicht die Serie, sondern wie schaffen wir es im Endeffekt schnell was umzuswitchen? Ich glaube, wir müssen niederschwellig Eintrittsmöglichkeiten schaffen. So, und das ist das, was wir jetzt machen müssen. Durch eine reine Desktop-Version kann ich relativ einfach was ändern. Also durch das reine Web-Oberfläche. Natürlich kommt danach dann weitere Dinge und wir müssen uns gucken, wie wir das machen. Ich mache mal das schöne Beispiel. Ich war in Frankreich bei der Gendarmerie, die komplett auf Open Source umgeswitcht ist. Die haben damals Ubuntu eingeführt, indem sie Flachbildschirme ausgeteilt haben. Die haben einfach den Leuten gesagt, hier, wenn du ein Flachbildschirm haben willst, kriegst du Ubuntu haben die gar nicht interessiert. Die haben einfach Flachbildschirme gekriegt. Und ich glaube, man muss irgendwann an einem gewissen Punkt gucken, also dieser General da von der Gendarmerie sagt zu mir, je heftige wie Gift. Also man muss irgendwie einen Mehrwert stiften. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir uns dann nachher darüber Gedanken machen müssen, welchen konkreten Mehrwert schaffen wir für die Verwaltung, damit man nachher auch dann etwas hat. Also Flachbildschirme, die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Aber man muss sich irgendwie überlegen, wie schaffen wir es dann nachher auch, also erste Stufe ist, okay, Usability ist da, wir können zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und dann ist dann, wie machen wir den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Weil wir haben ja auch Hardware, die auf der wir nachher arbeiten und so weiter und so fort. Also es gibt ja verschiedene Strukturen. Da muss man sich nachher überlegen, wie kriegt man Stück für Stück Alternativen hin. Jetzt ist das erste Ziel, das erstmal wirklich das rein webbasiert zu machen, weil es einfach die niederschwelligste Einstiegsmöglichkeit ist. Und natürlich müssen dann auch Dinge danach folgen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich nur noch nachher meinen Webclient habe, der aber komplett auf einer Microsoft-Umgebung arbeitet. Dann ist die Souveränität auch nur so halb durch. Von daher, das dauert noch ein bisschen, aber man muss ja immer mit anfangen.
Ja, nochmal herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, Herr Rengert-Lotte.
Gerne.
Ich denke, was wir aus der Diskussion entnommen haben, war, das ist ein spannendes Thema. Und ich würde mir wünschen, dass Sie erfolgreich sind.
Ich mir auch. Ja.
In der Zeit, als ich mich mit IT beschäftigt habe, da ging es um die Einführung von IT. Und auch das war damals ein schwieriges Thema, weil die Verwaltung eben auch da sehr resistent war und sehr an ihren vorhandenen Arbeitsschritten, Arbeitsgängen, Methoden festgehalten hat.
Ich glaube, wir sind auch übrigens immer noch in der Einführung der IT, von daher.
Ja, aber damals war es auch so, dass man plötzlich so einen Bildschirm auf dem Schreibtisch hatte, war ein Statussymbol. Und das war der Türöffner. Ja, die sowas hatten, waren modern und da wollte man gerne auch so einen Teil haben.
Ja, zukünftig hat man am besten keinen Bildschirm mehr auf dem Schreibtisch, dann ist man auch wieder moderner.
Okay, also nochmal vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag und viel Erfolg weiterhin.
Tschüss. Dankeschön.